Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Selbst eine Oper zu besuchen, ich gebe zu, dass das in meinem Leben eher selten vorkommt. Ich bin mehr so der Museumsfreak. Aber was ich wirklich liebe, das ist das Erzählen über die Oper, über diese unglaublichen Geschichten, die fantastische Musik, die großen Bühnenbilder und über die Opulenz bei Make-up und Kostüm. Und das hat vielleicht auch Barbara Finken fasziniert, Professorin für allgemeine Literaturwissenschaft und romanische Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Barbara Finken hat sich als Autorin vielfach mit Mode und Kleidung auseinandergesetzt und ihr neues Buch erscheint heute und heißt Diva, eine etwas andere Opernverführerin. Guten Morgen, Frau Finken.
Guten Morgen.
Wir reden miteinander und Sie befinden sich in einer opernhaften Umgebung, weil Sie gerade zu Forschungszwecken in Venedig sind, oder?
Ja, ich unterrichte hier an dieser Venice International University für das Frühlingssemester und ja, wohne jetzt gerade 3 Monate in Venedig und wie Sie sagen, eine Opernstadt.
Man kann es schlechter haben.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich schaue in Ihr Buch und schon in der Einleitung geht es um eine Vermischung von Frau und Mann, die ihresgleichen sucht. Ist das auch ein Grund dafür gewesen, dass Sie dieses Buch geschrieben haben?
Ja, also ganz sicher. Ich würde sagen, dass gerade die Opern Mozart oder die Barockoper überhaupt eigentlich an einem Thema ist, am Puls der Zeit sozusagen, das uns heute doch sehr bewegt, nämlich das Non-Binary, vielleicht das Gender-Fluid, die Übergänglichkeit oder die Kontrastsetzung von Mann und Frau. Auf jeden Fall das Sprengen eigentlich eines als einengend empfundenen Gender-Korsetts. Und da gibt die Oper uns wirklich Steilvorlagen und auch deswegen sollte man die vielleicht nochmal in die Vergangenheit gehen, also ins 18., 17. Jahrhundert und sich das nochmal anhören.
Inwieweit geht es offenbar vielen Menschen derzeit so? Denn die Oper feiert ja ein Revival, nachdem sie als Kunstform lange als angestaubt galt und auch ein bisschen als überholt.
Ja, also die Opern haben wirklich in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal, eine ganz entscheidende Wendung gemacht, insofern, als dass nämlich wirklich große Regisseure, die eigentlich aus dem Theater kommen, also aus einer intellektuelleren, wenn man das so sagen kann, reflektierteren Sparte, dass die eigentlich zu großen Opernregisseuren geworden sind. Und dadurch sind die Opern jetzt in einer wahnsinnig interessant inszeniert, sodass es sich, dass man nicht mehr irgendwie Angst hat, dass Elefanten auf der Bühne stehen, die Leute mit einer halben Drehung abgehen und ich weiß nicht was, ja. Also es gibt wirklich ganz tolle Inszenierung. Und das ist eine große Veränderung der letzten 20 Jahre.
Gibt es da vielleicht jetzt auch so eine wiederentdeckte Lust an den Darstellungsformen zwischen den Geschlechtern, die vielleicht auch während der vergangenen 3 Jahre durch Corona hinten übergefallen ist, weil die Jogginghose vielleicht nicht bedeutet, dass man die Kontrolle über sein Leben verloren hat, aber die Jogginghose ist ja dann doch einigermaßen glanzlos.
Klar gibt es sowas, ich finde, kann man das beobachten, wenn man in die Operninszenierung geht, jetzt zum Beispiel etwa Dido oder Dido an der Münchner Oper, da gibt es eine wahnsinnige Lust, die wir eigentlich eher von den Pariser Inszenierungen her kennen, an glitternden Kostümen, an schillernden Rollen, an einer Bösartigkeit auch manchmal, die sich in diesen Glitterkostümen niederschlägt. Also ja, ich glaube, es hat auch was mit einer gewissen Greue der Corona-Zeit zu tun, in der wir das ja auch vermissen mussten. Und dass man sich jetzt wieder in etwas mehr Opulenz und etwas mehr manchmal auch bösartigem Glitter, an mehr Crossdressing, das ja manchmal sehr theatralisch ist, erfreut, ja.
Sie schreiben vom Gendern zwischen den Geschlechtern auch stimmlich, weil Countertenöre und Mezzosoprane zum Beispiel auf gleicher Tonhöhe oder auf ähnlicher Tonhöhe singen. Inwiefern ist Oper losgelöst von binären Zuordnungen?
Ja, ich finde, das ist eines der interessantesten Sachen, die mich auch am meisten beschäftigt hat. Also der Star in dieser Sache ist natürlich Cherubino, den wir wiederfinden bei Strauss in Octavian. Also dieser junge Mann, diese junge Frau, die in der Oper ständig verkleidet wird, die eigentlich in einem paradiesischen Zustand, der nicht Definition von Mann und Frau lebt. Alle wollen ihn immer, oder der Graf will ihn immer endlich zu einem richtigen Mann machen. Aber Cherubino steht zu diesem heterosexuellen männlichen Gehirn eigentlich total quer und ist immer da, wo der Graf sein will, nämlich in den Rücken der Frauen, ja, und blockt den Grafen sozusagen in dieser heiklen Stelle oder in dieser privilegierten Stelle, kann man sagen, aus. Und der Cherubino ist, wie gesagt, wird von einer Frau gesungen und hat verkleidet sich aber in der Oper zu einem Mädchen, und zwar zum schönsten aller Mädchen. Und das ist eben diese vorheterosexuelle Liebe eigentlich, die, ja, er ist der Farfallone d'amore, ist der Liebling aller Frauen, ja, die, aus der denn auch die Musik Mozarts erwächst. Also er singt das Liebeslied, er schenkt ein Liebeslied und die Musik ist eigentlich die Vertonung dieses Eros, der eben noch nicht binär ist. Und das, finde ich, ist bei Mozart hinreißend.
Wobei sich ja nicht alle Komponisten gleichermaßen auf dieses Spiel mit den Geschlechtern einlassen.
Nee, das ist ja ganz klar, weil im 19. Jahrhundert haben wir sogenannt, also einen völligen Flashback, also die haben eine Naturalisierung von Gender, wie das vorher nie der Fall war. Auch deswegen ist es mal ein gutes Moment, in die Oper zu gehen, um sich mal anzugucken, dass das auch ganz anders sein kann. Und das hat sich im 19. Jahrhundert aber total verfestigt. Also wir erleben eine Naturalisierung der Geschlechterrollen, wie das vorher eigentlich schlecht denkbar war. Und das passiert natürlich auch, das ist ja ganz klar, solche großen Zeitbewegungen passieren natürlich auch in der Oper denn des 19. Jahrhunderts. Allerdings auch noch mit einem Twist, würde ich sagen.
Inwieweit?
Naja, also man hat der Oper ja vorgeworfen, dass sie misogyn, rassistisch, homophob, vor allen Dingen aber Frauenopfer auf die Bühne bringt. Und das ist natürlich vor allem die Oper des 19. Jahrhunderts, ja, also von Lucia bis Lammermoor bis Carmen und Lulu ist die Opernbühne von toten Frauen übersät. Und ich, ja, muss man leider sagen, er schon war. Und ich habe aber versucht, das anders zu interpretieren, nämlich insofern, als dass das keine Frauenopfer sind, sondern als dass das selbstbestimmte Opfer sehr starker Frauen sind, die eine Qualität haben oder eine Fähigkeit, die kein Mann auf der ganzen Bühne mehr hat, nämlich diese Fähigkeit zu einer selbstlosen Liebe, also dass das eine, dass die praktisch in der christologischen Nachfolge eines Liebesopfers stehen. Und das ist was ganz anderes, als wenn sich darüber eine patriarchalische Gesellschaft rekonstituiert oder wieder versöhnt, sondern da wird ja eigentlich der Spiegel vorgehalten, dass sie etwas tut oder etwas fordert, was sie einfach nicht darf und was ihre engen Tugendvorstellungen völlig sprengt. Und insofern haben wir auch da sehr starke Frauen, die deutlich stärker sind als alle Männer, die da so auf der Bühne rumspringen.
Als Literaturwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Mode hat Barbara Finken hinter die Kulissen der Oper geblickt. Ihr neues Buch über die Diva als die etwas andere Opernverführerin erscheint heute. Und für das Gespräch in Deutschlandfunk Kultur danke ich sehr herzlich.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag.
Ja, Ihnen auch. Eine gute Zeit in Venedig weiter.
Vielen Dank.